Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer auch in der, ja, was Spielbetrieb anbelangt, Sommerpause. Aber irgendwie macht das Eishockey ja gar nicht so wirklich Pause. Und deswegen macht auch der Schwickerath nur ganz, ganz selten mal Pause und ist heute wieder mit dabei. Servus.
Guten Tag, Herr Fetzer. Los geht es wieder, ne? Also nicht, dass hier die neue Saison schon gestartet wird, aber nach einer kleinen zweiwöchigen Pause sind wir dann doch mal wieder für euch da. Und fassen wir alles zusammen, was so passiert ist die letzten Tage.
Oder vieles, sagen wir so, weil es ist ja schon...
Ja, also nicht alles natürlich.
Tatsächlich dann irgendwie so jeden Tag irgendwie so, ja, mal größere Sachen, mal kleinere Sachen. Also selbst jetzt in Juli rein, klar, Free Agency in der NHL. Man denkst mal so, ma, ist jetzt vielleicht mal ein bisschen Pause. Es hat irgendwie 35 Grad in Deutschland, aber... Auch da natürlich Nachrichten aus dem Eishockey. Die erste ist leider eine traurige, denn Jupp Kompalla ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Und du hast es ja auch geschrieben bei Blue Sky, auf den trifft der Ausdruck Legende auf jeden Fall zu.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich einer von diesen Namen, den man auch außerhalb der Eishockey-Bubble kennt. Also ich habe gestern nochmal so überlegt, wenn ich so als Referenz so zum Beispiel meinen Vater nehme, der ja so klassischer Sportfan ist, natürlich auch Eishockey interessiert, aber eher so ein klassischer Sportfan. Ich glaube, wenn der an drei Namen denkt, so aus dem 20. Jahrhundert, die mit deutschem Eishockey in Verbindung gebracht werden, dann ist das eine Xaver Unsinn als Trainer, dann hast du Erich Kühnackel als Spieler und dann hast du halt Jupp Kompalla als Schiedsrichter. Das sind so die drei ganz großen Namen. Und ja, Jupp Kompalla gestorben. Ich hatte ihn ja noch bei der DEL-Gala erlebt, da hat man ihm schon wirklich angesehen, das Alter. Also ich hatte ihn jetzt natürlich mehrmals getroffen in den vergangenen Jahren, immer mal wieder. Und du hast es wirklich schon gemerkt, ja, wie sage ich das jetzt, dass es nicht despektierlich klingt, aber du hast wirklich schon gemerkt, okay, der Mann ist wirklich alt geworden. Ne? Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht so ganz überrascht, dass er gestorben ist, aber ist natürlich trotzdem traurig. Ne? Also erst recht natürlich für die Familie, der natürlich alles Gute und viel Kraft in der Situation. Einer, wie gesagt, der ganz, ganz großen, wenn wir allein nur mal die Zahlen angucken, die ja gestern dann DEB und DEL so verkündet haben, also mehr als 2000 Spiele in Deutschland gepfiffen, 11-mal Weltmeisterschaft, 3-mal Olympia und natürlich kommen wir gleich nochmal gesondert zu, das Highlight seiner Karriere, die 72er Summit Series. Also ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, der größte deutsche Eishockeyspieler der Geschichte und eventuell sogar, was man ja eigentlich nicht sagen sollte, aber aller Zeiten, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahren noch einen gibt, der einen ähnlichen Status herankommt. Wie Jupp Kompalla.
Ja, und diese 2000 Spiele, ich glaube, das muss man schon so ein bisschen zerkleinern, weil nehmen wir jetzt die DL-Saison mit 52 Hauptrundenspielen, ja, also das ist eine Saison, kannst du auch nicht, also klar, das ist zweimal am Wochenende, ja, also so oft ist der Schiedsrichter auch nicht im Einsatz, aber selbst da wären es dann 40 Spielzeiten halt, um auf 2000 zu kommen. Das ist schon wahnsinnig viel und eben die Olympischen Spiele, 3 in der Zahl und Summit Series 72, entscheidendes Spiel damals auch. Ne? Also insofern, da stand auch sehr, sehr viel auf dem Spiel und dann für mich schon auch so im Nachgang überraschend, dass dann deutscher Schiedsrichter gepfiffen hat, dieses Duell.
Ja, das stimmt. Also natürlich brauchtest du eigentlich einen neutralen Mann. Du konntest da keinen Nordamerikaner hinstellen. Heute ist das ja so. Also wenn heute USA gegen Finnland spielt, dann ist ja da auch mal ein US-Schiri bei. Weißt ja, wie keinen mehr interessiert, weil man sagt, die NHL hat die besten Schiris, also pfeifen die das auch. Aber damals war das natürlich was anderes, auch aus politischen Gründen. Da musste jemand quasi aus Mitteleuropa. Und dann hat es halt Jupp Kompalla bekommen. Und ich meine, dann, wenn wir beim Thema sind, können wir es ja auch nochmal nacherzählen. Also es ist ja dieses achte Spiel. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, falls ihr nicht mehr so ganz auf dem Schirm habt, was die Summit Series war. Also es gab ja nie Länderspiele mit NHL-Spielern, nie. Ne, wir regen uns heute darüber auf, wenn mal die ein paar Jahre nicht zur Olympia fahren, aber damals gab es ja gar nicht. Es gab keine bei der WM, keine bei Olympia, es hat nie irgendwelche Spiele gegeben. Und die Sowjets hatten natürlich damals diese ganzen Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele gewonnen. Und irgendwann kam dann mal so die Idee, ne, das kam ja auch mit Al Nielsen, dem damaligen NHEPA-Chef, so, ja, klar, ging natürlich auch um Geld verdienen, aber es ging darum, dass wir endlich mal den großen Vergleich haben zwischen den besten Sowjets und den besten Kanadiern. Und da wurde diese Serie ja gemacht. 8 Spiele, 4 in Kanada, 4 in Russland. Und es war von Anfang an klar, hier wird jetzt quasi entschieden, wer die größte Eishockey-Nation der Welt ist, weil die Kanadier haben natürlich immer behauptet, wir sind's, weil wir haben die besten Spieler in der NHL. Und die Sowjets haben behauptet, nee, wir sind's, weil wir gewinnen ja die ganzen internationalen Turniere. Dass ihr da nicht dran teilnimmt mit eurer besten Mannschaft, ist ja nicht unser Problem. Also machen wir jetzt wird ein für alle Mal festgelegt, wer ist die größte Eishockey-Nation ever. Und dann kam es wirklich dazu, dass das 8. Spiel entscheiden musste. Bis dahin war es halt ausgeglichen. Und die Kanadier, also die Russen haben knapp geführt, weil es gab ein Unentschieden. Es stand 3 zu 3 und ein Unentschieden, glaube ich, ne? wenn mich alles täuscht, aber die Sowjets hatten mehr Tore, oder wie? Oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall mussten die Kanadier das letzte Spiel gewinnen, das war klar. Wäre das auch unentschieden ausgegangen, hätten die Sowjets das Ding gewonnen. Und das Spiel hat Jupp Kompala dann gepfiffen. Und er hat relativ früh 3 Strafzeiten für die Sowjets gegeben, für die Kanadier gegeben. Und dann ist es halt richtig rund gegangen.
Also war das zweite Spiel ja sogar in der Serie, dass er gepfiffen hat. Das sechste hat er auch schon, war auch schon in der Pfeife. Und ja, dann genau. Das achte, eben das Entscheidende. Bei, also das ist ja einfach, also ein Duell deinen 70ern, dann auch in den 80ern bis Anfang in die 90er, wo du ja, wie gesagt hast, so viel auf dem Spielstand, so viel Prestige einfach auch zu vergeben war, dass der Schiedsrichter halt dann noch mehr im Mittelpunkt ist. Und ich, nur kurzer Sprung, irgendwie in die Ende 80er, damals dann der Canada Cup, der da entstanden ist aus ja. dieser Summit Series, war das nicht das letzte Spiel dann, Finale 87, sauenge Spiele auch zwischen UdSSR und Kanada und dann, ja, das dieses Haken dann beim Tor von Lemieux, nicht dann Gretzky, der Querpass auf Lemieux, und da war irgendwie ein Haken dabei. Also wenn man sich im Nachhinein anschaut, eigentlich schon eine klare Strafe so in der Entstehung. Also, und das wird natürlich dann auch, ja, prominent dann natürlich auch gezeigt jeweils und natürlich dann von der einen Seite, die unterlegen ist, natürlich dann auch kritisiert. Also da stehst du als Schiedsrichter auch schon mega unter Druck.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es natürlich nicht nur darum ging, wer ist die beste Eishockey-Mannschaft, sondern es hat ja auch so diese politische Komponente. Es war ja der Kampf der Systeme, der Kapitalismus auf der einen Seite, der Kommunismus auf der anderen Seite, ne? Also das war natürlich auch extremst aufgeladen, und also politisch, aber auch von der Stimmung her. Und die Kanadier behaupten ja bis heute, dass sich Kompala davon hat beeinflussen lassen und deswegen diese ganzen Strafen gegen die Kanadier gegeben hätte und er hätte quasi das Spiel verpfiffen. Und es kam ja jetzt vor ein paar Jahren, als sich das zum 50. Mal gejährt hat, kam ja nochmal so ein Buch raus, das habe ich hier auch stehen, und da ist ja sogar ein eigenes Kapitel mit Kompala, und bis heute behaupten ja die Kanadier, dass er sich verpfiffen hätte und dass quasi alle auf dem Spielfeld Weltklassenniveau gehabt hätten, aber der Schiedsrichter ist ein Amateur gewesen. Und das ist natürlich lächerlich, weil es gibt ja genug Videos, auch von diesem berühmten Foul von Parise, nachdem Parise dann wirklich stockschwingend auf Kompala zulief und ihm quasi drohte, den die Rübe abzuhauen. Und das war einfach ein ganz klares Foul. Also natürlich war Eishockey damals deutlich brutaler und damals wurde deutlich weniger gepfiffen. Das muss man natürlich auch damit einrechnen. Aber man sieht ja in der Szene, ich weiß gar nicht, welcher Sowjet es war, er will an Parise vorbei, so ein Aufbau aus dem eigenen Drittel raus an der blauen Linie, und er gibt ihm halt einen maximalen Crosscheck so in den oberen, ja, so weiß ich, in die Seite, in den Bauch sozusagen, und dann geht der Russe halt zu Boden. Und dann gibt es halt die 2 Minuten, und die 2 Minuten sind völlig außer Frage berechtigt. Aber klar, damals hat man natürlich gedacht, man darf noch Leute verprügeln, ohne dass der Schiedsrichter irgendwie den Arm hebt.
Willst du damit sagen, schon damals in den 70er Jahren war immer der Schiedsrichter schuld am Ende?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, also klar, wir wollen jetzt auch nicht Jupp Kompalas Karriere komplett auf diese Szene reduzieren, aber es ist natürlich eine Szene, die ja immer wieder genannt wird und die da diese große Kontroverse gegeben hat. Und es gab vor ein paar Jahren mal ein Interview mit Kompala, ich glaube auch da zum 50. damals bei der Deutschen Welle. Und dann hat er auch sich dazu geäußert, und er sagt ja bis heute ganz klar, das war ein Foul, ich musste es pfeifen. Aber obwohl die Kanadier das Ding ja am Ende gewonnen haben, sind die Schiedsrichter nie mehr dazu irgendwie befragt worden. Also es gab nie irgendwie ein Gespräch dazu. Und als danach, dann in den Jahrzehnten danach immer mal wieder so Jubiläumsfeiern waren, ist er nie eingeladen worden. Ne? Und er hat irgendwann dann aufgegeben und hat auch gesagt, selbst wenn sie mich heute noch einladen würden, ich würde gar nicht hingehen. Also man sieht, auch 50 Jahre danach war das immer noch ein großes Thema und beide Seiten waren echt nicht gut aufeinander zu sprechen.
Sollen wir noch ein bisschen zurückblicken in Richtung Draft, oder sollen wir gleich mit der Free Agency anfangen, um vielleicht so einen Cut zu machen in Richtung internationales Eishockey, weil der Draft ist ja schon ein bisschen her, nicht so ja, viele Überraschungen vorne an den genau. Positionen, und dann haben wir halt einfach nur einen Deutschen, der gedraftet worden ist, und das ist halt wieder wenig, und es ist schon die letzten Jahre dünn, und es sieht ja jetzt auch die nächsten Jahre nicht danach aus, dass da jetzt First Rounder in Hülle und Fülle rausgespült werden dann für die nächsten Drafts.
Nee, also Max Kaltsche geht ja nächstes Jahr als First-Rounder. Es gibt ja diverse Ranglisten, wo er sogar in den Top 10 oder sogar in den Top 5 auftaucht. Also das ist dann mal wieder wirklich ein ganz großer. Aber dieser Draft, okay, Chronistenpflicht, McKenna 1, Toronto, Stanway 2, nach San Jose, klar, habt ihr eh alle mitbekommen. Aber dieser Draft war aus deutscher Sicht halt wieder eine Enttäuschung, ne? Weil Tobias Kestan ist an Position 209 von LA gezogen worden. Und das ist trotzdem toll, Glückwunsch dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit, das wirklich in die NHL zu schaffen, ist natürlich relativ gering. ging. Und bei ihm dürfen wir auch nicht vergessen, er spielt ja aktuell gar nicht in Deutschland. Hat ja zuletzt in Schweden gespielt, also aus DEL, DL2 oder DNL ist da überhaupt keiner gedraftet worden. Und das ist natürlich wieder kein gutes Bild, was das deutsche Eishockey da abgibt. Vor allen Dingen, wenn wir das mal mit anderen Nationen vergleichen. Also klar, man kann es jetzt auch mit den ganz Großen vergleichen. Der Vergleich hinkt da natürlich ein bisschen. Aber wenn wir nur mal auf Schweden gucken, alleine 7 Schweden in der ersten Runde, insgesamt 24. Es sind sogar 26 Russen gedraftet worden. Besser waren nur Kanada mit 71 und USA mit 54. Aber ich finde, der deutsche Vergleich muss ja eher sein mit Nationen, die auf Augenhöhe sind oder so ein bisschen drunter oder drüber. Gucken wir mal auf die Slowakei. 8 Spieler gedraftet worden. Gucken wir auf Lettland. 4 Spieler gedraftet worden. Selbst Belarus 3. Also da hängt Deutschland schon wieder richtig hinterher, ne?
Aber ich würde die, was war das, 209, oder, bei Christian? Ja. Würde ich nicht zu sehr kritisieren, erinnere ich dran, Henrik Lundqvist 205. Ja, es ist alles möglich. Es ist alles möglich bei über 200. Aber es ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Du hast ja beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, wie, oder die Zahlen genannt, wie unwahrscheinlich es überhaupt ist, wenn du nach der ersten Runde gedraftet wirst, dass du überhaupt mal dich etablierst in der Liga. Ne?
Also, ja, nur einen Scorerpunkt machst.
Ja, ja, genau.
Also, das ist ja wie in der dritten Runde, ist ja schon die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Ne? Ja.
Also, sieht nicht gut aus deutscher Sicht oder sah jetzt nicht gut aus bei diesem Draft. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Und aber ich finde auch, wenn du dann einen hast da mit Kalce, das ist so die große Hoffnung für die nächsten Jahre. Und die anderen Programme, in Anführungsstrichen, ja, haben halt einfach First Rounder Jahr für Jahr. Gut, ich glaube, also wie du gesagt hast, Vergleich mit Schweden ist Quatsch oder mit Russland oder was weiß ich, aber so ein bisschen Richtung Schweiz, vielleicht so ein bisschen Richtung Slowakei, Dänemark, Norwegen, ja, und wenn du da nicht deutlich besser bist, dann ja, muss ich was tun die nächsten Jahre. Es soll sich ja auch was tun. Wir haben über den 10-Punkte-Plan gesprochen. Mal schauen, wie viel davon umgesetzt werden kann und was das auch dann für das Nachwuchs-Eishockey bedeutet.
Wo man natürlich sagen muss, die Deutschen sind jetzt nicht die einzigen, ne, wo es gerade so eine kleine Durststrecke gibt. Also die Schweiz hatte jetzt auch nur einen einzigen in dem Draft, Dänemark auch nur einen. Also ist jetzt auch nicht so, als würden die jedes Jahr total davonziehen. Aber wenn wir so auf die Slowakei gucken, auf Lettland gucken, da sieht es in den letzten Jahren wirklich schon echt anders aus. Also warten wir mal so 10 Jahre ab, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Lücke da auch dann bei den Erwachsenen wieder größer wird.
Draft zumindest vorne vorhersehbar. Mal schauen, was geht bei den Maple Leafs jetzt mit McKenna, ob der so ein vielleicht sogar in einer Reihe spielt erstmal mit Matthews oder ob die dann so ein One-Two-Punch haben mit den beiden First of All Picks. Mal schauen, wie Stenberg dann vor allem abgeht, dann auch bei den San Jose Sharks und ja, diese junge Gruppe da bei den Sharks. Also erwartet man natürlich da bei den Vorderen. Ein bisschen unerwartet, was in der Free Agency passiert ist, oder? Fangen wir doch mal mit dem großen Thema, mit dem Offersheet für Leo Carlsson an. Und dieser unglaublichen Frechheit, dass tatsächlich ein GM dem anderen so ein bisschen in die Suppe spucken will und einfach was macht, was ja, einfach im Regelwerk steht und tatsächlich hat er einfach mal gesagt, okay, wir versuchen das, wir versuchen den Carlsson zu holen. In dem Fall natürlich das Offersheet der Philadelphia Flyers mit GM Daniel Breyer. 5 Jahre, 18 Millionen, heißt also 90 Millionen insgesamt. Und jetzt wird diskutiert, boah, der hat ein Gentleman's Agreement gebrochen, der Breyer. Ja, weil er da seinen Kollegen, ja, Pat Verbeek in dem Fall bei den Anaheim Ducks da ja so unter Druck gesetzt hat. Muss aber auch sagen, der Verbeek hat sich halt einfach auch sehr viel Zeit gelassen mit der Vertragsverlängerung von Leo Carlsson. Jetzt zahlt er möglicherweise doppelt so viel, als er hätte zahlen müssen, weil er einfach die Flyers gesagt haben, hey, wir würden 18 Millionen bieten, was macht ihr?
So ist es. Aber müssen wir mal ganz kurz einen Unterschied erklären, also falls irgendjemand das nicht so ganz versteht. Die Sache ist ja folgendermaßen. Wenn man als junger Mensch, der gerade gedraftet wurde oder wie auch immer in die NHL kommt, bekommt man erst diesen Entry-Level-Contract, also diesen Einstiegsvertrag. Und der geht ja in der Regel über 3 Jahre. Und wenn der ausgelaufen ist, dann... Also der ist ja auch vom Gehalt her gedeckelt von unter 1 Million. Wenn der aber ausgelaufen ist, gibt's ja die ersten großen Vertragsverhandlungen für die Spieler. Meistens so, wenn sie so 21, 22 sind, ist das immer die Zeit. Und dann hat der Verein, der den Spieler gedraftet hat, dann ist nämlich der Spieler ein Restricted Free Agent und hat deswegen nicht die freie Auswahl, wo er hingeht. Es können aber andere Clubs, und das nennt man Offersheet, trotzdem ein Angebot machen an diesen Spieler. Und wenn er das annimmt und der ursprüngliche Verein, der ihn gedraftet hatte, das nicht matcht, also nicht mitgeht, dann ist der Spieler weg. Dann gibt es zwar eine Kompensation, gerade bei so Spielern, die so hoch gedraftet wurden und wenn dann so viel Geld im Raum ist, dann gibt es da diverse Draftpicks. Also wäre Karlsson jetzt wirklich nach Philadelphia gegangen, hätten die Flyers 4 Erstrunden-Picks an die Sharks abgeben müssen. Aber an die Ducks abgeben müssen. Aber das kommt jetzt doch nicht dazu, weil die Ducks haben es gematcht. Die haben halt gesagt, okay, den Vertrag, den er bei euch unterschrieben hat, den geben wir ihm auch. Und dann muss er halt bleiben. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt kann man natürlich eigentlich sagen, ja gut, dann hat ja der Verein, in dem Fall jetzt die Ducks, ja trotzdem noch alle Zügel in der Hand. Ja gut, die Sache ist aber, wenn der andere Verein, in dem Fall die Flyers, einfach ein exorbitantes Angebot abgibt, dann muss der Verein halt dieses Angebot matchen. Er kann dann nicht sagen, okay, ihr hättet ihm 18 Millionen gegeben, wir geben ihm nur 12, dann unterschreibt er für 12 bei uns. Nee, dann müssen sie ihm halt auch die 18 geben. Und gerade im Fall von Leo Karlsson sind das 18 Millionen maximalst absurd. Weil, ich meine, wir können ja gleich mal ein paar Zahlen aufzählen, was der bisher so gerissen hat in seiner Karriere. Der Mann ist, wenn man trotz, sagen wir mal so, klar, starker Mann, hoch gedraftet, Nummer 2, und er wird noch eine gute Zukunft haben und der Salary Cap steigt, aber trotzdem, der ist doch, was ist der Wert? 10, 11 Millionen?
Das ist die interessante Frage, was ist der Wert? Und das ist das Interessante am Thema Offersheet und insgesamt, ja, wie bestimmst du Wert von Spielern und was kannst du da machen in diesem Spielchen, dass es einfach ist oder dieser Markt, der da herrscht? Und deswegen finde ich die Geschichte eigentlich super interessant, weil du siehst, der kriegt halt einfach ein Preisschild aufgeklebt jetzt von den Flyers und dann ist halt einfach so viel wert, ja, weil da diese Summe 90 Millionen steht halt einfach drin in diesem Offersheet. Und er sagt natürlich, hey, super, unterschreibe ich, ja, weil dann habe ich jetzt diesen Wert. Ich habe irgendwie gelesen, dass
aber da muss man dazu rein. Hätte er das denn machen müssen? Natürlich aus persönlicher Sicht. Aber er konnte sich doch denken, dass die Ducks es matchen. Und dadurch sorgt er doch erstens dafür, dass die Ducks weniger Geld haben für andere Spieler und er lädt sich auch maximalsten Druck selber auf. Also man könnte ja auch sagen, Karlsson unterschreibt das Ding gar nicht.
Ja, aber dann kriegt er aber trotzdem dann die 18 Millionen kriegt er im Jahr dann nicht von den DAX, sondern ist sein Wert natürlich gestiegen, aber so sagt er, okay, gut, wenn ich diesen Wert bekomme und jetzt auf einmal der am besten bezahlte Spieler in der kompletten Liga ist, was natürlich absurd ist im Vergleich zu den anderen, was die schon geleistet haben, also dass der jetzt 6,5 Millionen mehr verdient im Jahr als Connor McDavid, ist natürlich Quatsch, beziehungsweise entspricht natürlich nicht dem Leistungsniveau, aber um das geht's ja gar nicht in dem Fall, sondern es werden einfach Werte neu bestimmt und deswegen finde ich das so interessant. Ich finde es aber auch interessant und ich finde es nicht gut, jetzt Leo Karlsson da den schwarzen Peter dazu zu schieben, weil...
Ich wollte nur sagen, es ist kein Automatismus, dass du es unterschreiben musst.
Nein, natürlich nicht, aber wenn du sagst, okay, du kriegst es geboten und kriegst es entweder Darm gezahlt oder wenn du nicht wechselst, dann kriegst du es halt von dem jetzigen Team gezahlt. Ja, vielleicht wollte er ja auch wechseln. Weiß er nicht. Ja, sonst hätte er ja nicht, vielleicht hat er, oder kann sich vorstellen, in Philadelphia zu spielen. Hat sich vorstellen können. Ja, und hat es deswegen vielleicht unterschrieben. Egal. Worauf ich raus will, vor einem Jahr habe ich gelesen, hat Karlsson, es war irgendwie so ein Podcast, als er mit Elias Pettersson gesprochen hat oder so. Und da hat der Pettersson gerade für 9,5 Millionen pro Jahr unterschrieben. Und da hat Karlsson wohl gesagt, okay, dafür würde ich auch spielen. Jetzt zahlt Anaheim das Doppelte im Jahr dafür, bloß weil sie unter dem Strich gepennt haben und halt nicht die Vertragsverhandlungen geführt haben und gesagt haben, okay, die Saison ist erstmal wichtiger und die Playoffs sind wichtiger und dann kümmern wir uns um die Zukunft unseres wichtigsten Spielers. Die hätten ja schon letzten Sommer unterschreiben können mit ihm. Ja, logisch, die haben ja jetzt ewig lang Zeit gehabt, schieben das raus bis zum Schluss und dann ist einfach das doch ein, also mit diesem Gentleman's Agreement, ich kann es auch nicht hören, das ist doch ein, also ich meine, die streiten sich bis aufs Messer normalerweise, sie verprügeln sich gegenseitig auf dem Eis, die geben sich's richtig und da musst du aber unter GMs musst du Gentleman Agreement einhalten und sagen, na, das darf man nicht, ja, weil man anderen unter Druck setzt. Es steht doch.
Soll das nicht so ein Gentleman Agreement erzählen, wenn die irgendwelche Spieler da wie Schachfiguren hin und her schieben und irgendwelche Leute ständig runterschicken in die AHL oder sogar in die ECHL oder Leute aus Verträgen rauskaufen oder Leute am letzten Spiel, am Tag der Deadline irgendwie nochmal abgeben, damit die ihr neues Leben beginnen müssen, die sollen mir da nichts von Gentleman Agreement da.
Und es ist halt einfach ein Geschäft. Und es steckt zu viel Kohle dahinter. Und dann sehe ich es absolut also in Ordnung an, die Regeln auszuschöpfen und zu sagen, okay, jetzt auch zu schauen, was hat denn der andere noch für ein Salary Cap? Ja? Kann ich dem wehtun, wenn ich jetzt dann Offersheet mit in denen der Höhe raushaue? Und kann der das überhaupt matchen? Also dafür gibt es doch auch das Salary Cap und dafür sind doch auch die Zahlen offen, dass du dann mit denen spielen kannst und mit denen jonglieren kannst. Also warum soll ich das verbieten oder sagen, das macht man nicht? Oder jetzt vielleicht dann, okay, jetzt machen dann vielleicht die Ducks keine Deals mehr mit den Flyers, weil die Flyers...
Oder die machen einen Offersheet für das nächste Talent der Flyers, kann natürlich auch so sein, ne?
Ja, aber ich meine, so funktioniert doch einfach das Geschäft.
Ja, absolut. Also aber man muss sich natürlich trotzdem fragen, warum macht Philly das? Weil die Flyers werden ja wissen, dass Leo Karlsson keine 18 Millionen im Jahr wert ist im Verhältnis zu seinen Leistungen. Und die Ducks sind ja jetzt auch kein direkter Konkurrent in der eigenen Division, ja noch nicht mal in der eigenen Conference. Also dir bringt es ja eigentlich nichts, die DAX dadurch zu schwächen. Oder steckt da ein längerfristiger Plan hin, dass man sich denkt, okay, die haben gerade so viel Talente, dann können sie fürs Nächste nicht mehr so viel geben, dann schlagen wir dazu. Weiß ich nicht. Aber mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, weißt du, wenn das einer aus der eigenen Division gemacht hätte, dann würde ich ja sagen, okay, klar, du schwächst damit einen direkten Konkurrenten um die Playoffs. Aber Philadelphia und Anaheim haben ja eigentlich überhaupt nichts miteinander an der Mütze. Das fand ich ein bisschen komisch. Und stell dir mal vor, Anaheim hätte es nicht gematcht. Dann hätte Philadelphia ja jetzt die 18 Millionen im Jahr zahlen müssen. Und das, jetzt kommen wir mal zu den Zahlen, für jemanden, der dieses Jahr in der Torjägerliste auf Platz 52 steht, in der Scorerliste auf Platz 58, bei Corsi auf Platz 47 und bei Expected Goals auf Platz 92. Also ich will nicht sagen, dass Leo Carlsson kein guter Spieler ist. Der ist überragend und der wird auch seinen Weg machen und der wird auch irgendwann Punkt pro Spiel Spieler werden. Deswegen ist das bestimmt einer, den du in der Zukunft sehr, sehr gut gebrauchen kannst, sogar vielleicht als Nummer 1 Center. Aber 18 Millionen jetzt schon? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Wenn es denn keine Troll-Provokations, wie man es immer Aktion nennen will, den DAX gegenüber. Weil würdest du gerne als Philadelphia Leo Carlsson für 18 Millionen in deinem Kader haben?
Das ist halt der Wert, den wiederum die Flyers ihm geben und sagen, okay, wir wollen jetzt einen jungen, sehr, sehr guten Spieler und können, also haben das im Capspace.
Aber ein Spieler, der noch nie eine Punkt pro Spielsaison hat.
Aber da musst du halt auf das, dann gehst du nicht auf die aktuellen Zahlen, sondern gehst du auf das Potenzial und sagst auch, okay, das ist ein 5-Jahres-Vertrag, das heißt, die Wette können wir vielleicht eingehen. Du weißt, der Salary Cap wird steigen weiterhin. Du weißt, du kannst auf die Draftpicks oder du willst auf die Draftpicks verzichten, weil du sagst, okay, du willst jetzt nicht 10 Jahre warten für den Rebuild oder 7 Jahre, sondern du willst jetzt den guten Spieler haben. Insofern, also hundertprozentig die Höhe dieser 18 Millionen kann ich natürlich auch nicht nachvollziehen, aber man muss sich, glaube ich, immer in das jeweilige Team reinversetzen oder in den GM, was will ich oder was mache ich damit? Und deswegen hat oder kann Carlsson für die Flyers einen ganz anderen Wert haben als eben für die Ducks und trotzdem muss er jetzt für die Ducks den Wert haben, weil es eben dieses Offersheet gegeben hat. Und ich finde es einfach eine. Also ich verstehe nicht, warum das so selten passiert. Also ja, seit dem Lockout hat es jetzt 13 Offersheets gegeben. Also ich glaube, vor Carlsson waren es 12, wenn ich richtig gelesen habe. Aber sagen wir mal, knapp zweistellig, ja. Und vier haben dann tatsächlich auch nur zum Wechsel geführt. Ja. Und das sind so Namen wie.
Kotkaniemi war der berühmte, ne?
Genau, wenn Kotkaniemi schon der berühmteste Name ist, ja. Dustin Penner, Philipp Broberg und Dylan Holloway waren die anderen. Also das sind Namen, die man kennt, aber das sind jetzt keine Topspieler. Ja? Und Carlsson wäre natürlich der beste Spieler unter diesen dann gewesen. Aber warum passiert das nicht häufiger, wenn du sagst, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt da einen Spieler, den du schon gesehen hast, ein paar Jahre in der Liga, dessen Potenzial du vielleicht erkennst, den kannst du verpflichten, indem du ihm einfach ein Preisschild aufklebst und vielleicht sogar noch bei einem Club, der dann richtig in Probleme kommt. Und Anaheim kommt jetzt so richtig in der Probleme. Jetzt haben sie irgendwie um die 10 Millionen Capspace oder 9 Millionen und Katagotje, der 41 Tore gemacht hat letzte Saison, haben sie noch nicht verpflichtet, haben noch keinen Vertrag. Also die haben jetzt Probleme. Und die haben aber auch deswegen Probleme noch einmal, weil sie gepennt haben.
Ja, und natürlich, weil sie Jim Jacob Truba dann auf einmal 8,25 Millionen geben, ne? Und Minchogov für 7,2. Also das sind natürlich auch andere Zahlen, die da absurd sind, was gerade in Anaheim los ist. Aber findest du, die Ducks mussten das matchen? Hätten sie nicht auch sagen können, ja gut, dann geh halt nach Philadelphia, wir kriegen die 4 First-Rounder?
In dem Fall finde ich, nachdem sie jetzt ein Jahr Playoffs gespielt haben, nachdem sie die letzten Jahre richtig schlecht waren, auch wissen, wenn wir unseren besten Spieler oder einen unserer besten Spieler abgeben, dann sind die Fans wieder auf dem Baum. Also insofern, also die waren schon unter Druck. Ja, und absolut. Insofern ist es wieder clever. Insofern ist es wieder clever. Klar, es wäre noch cleverer gewesen von einem Division-Gegner, der zu sagen, okay, genau, den geben wir jetzt eine mit. Aber andererseits ist es halt vielleicht auch, sagen die Flyers, wir sehen uns da so ungefähr im Rebuild auf Augenhöhe mit den Ducks und versuchen da in die Richtung zu gehen. Sehen, okay, die haben jetzt dann einen jungen, guten Spieler. Also entweder sie müssen richtig blechen oder wir kriegen ihn halt. Also diese Überlegungen kann ich schon nachvollziehen.
Ja, ich auch. Also zumal, was willst du auch mit den 4 First-Roundern, ne? Also du hast noch deine eigenen 4, dann hast du jetzt 8 First-Round-Picks in den nächsten 4 Jahren. Klar, du kannst natürlich versuchen, davon wieder welche zu traden gegen Leute, die dich weiterbringen, aber kriegst du dann so einen guten Spieler wie Leo Carlsson. Also ist natürlich auch schwierig gewesen für Anaheim. Trotzdem, ich habe jetzt ein wenig Mitleid, weil, wie du jetzt mehr als richtig gesagt hast, sie haben halt gepennt. Aber ich meine, gucken wir mal nach vorne. Was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft so von Offersheets? Ist das jetzt irgendwie so der Sündenfall? Ist jetzt hier einmal alles gebrochen und passiert es jetzt häufiger? Also ganz ehrlich, ich bin dabei, die, ich verstehe nicht, warum das nicht häufiger passiert, vor allem innerhalb einer Division. Also, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Montreal wäre, würde ich mir schon mal ein bisschen Platz schaffen, um Gavin McKenna in 3 Jahren einen richtigen Hammer vorzulegen, wenn die nicht vorher schon verlängern, ne? Also, sowas könnte ich mir dann schon vorstellen, dass das häufiger passiert. Oder ist das eigentlich alles egal, weil der Salary Cap jetzt eh so krass steigt die nächsten Jahre, dass dann diese Sachen noch immer wieder gematcht werden und selbst so ein 18-Millionen-Vertrag, der dir vor 5 Jahren noch richtig, richtig wehgetan hat, vielleicht den DAX jetzt gar nicht so sehr wehtun wird.
Es sind aber trotzdem 17,3% des Salary Cap, gell, habe ich gelesen. Klar. Also ist ja auch, also wenn
und
du so in
Richtung, Maximum,
genau,
was du machen
also
darfst.
das ist schon viel. Also wenn du sagst, zwischen 15% und 20%, das ist schon viel. Aber du hast recht, Salary Cap geht hoch, aber vielleicht auch andersrum gedacht, sagen da vielleicht die Teams, die jemanden haben wollen, auch. Sie machen es häufiger, weil jetzt eben mehr Salary Cap da ist. Und dann nehme ich lieber einen Spieler, der jetzt vielleicht noch nicht fertig ist, aber das Potenzial in der Liga schon gezeigt hat, als wieder ja eine Wette abzuschließen mit irgendwie Draftpicks. Weil, also dass Gavin McKenna jetzt ein guter Spieler in der NHL wird und dass Ivar Stenberg ein guter Spieler in der NHL wird, ist sehr wahrscheinlich jeweils. Aber dass dann irgendwie ein First-Rounder, der an 12 oder 13 oder an 24 gedraftet wird, ein richtig guter Spieler wird, à la Carlson oder so, ist halt nicht gesagt. Insofern ist es aus meiner Sicht schon schlauer, dann einen jungen, guten Spieler mit weiterhin Potenzial zu holen. Und trotzdem sage ich, ich glaube, bei Kotkaniemi haben wir dann gesagt, oh, jetzt geht's richtig los. Das ist so zumindest ein Spieler, der in dem Fall ja wirklich Leistung gezeigt hat. Ah, macht das häufiger. Was ist passiert seitdem? Ja, Broberg und Holloway. Okay. Aber
ja, Kotkaniemi saß ja sogar in der Finalserie teilweise auf der Tribüne. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, als hätte da irgendwie einen der ersten beiden Reihen von Carolina irgendwie eine große Rolle gespielt. Ne? Aber gucken wir nochmal bitte so, was generell das für Verträge bedeutet. Ich meine, wir hatten ja in den 80ern, 90ern diesen Riesensprung. Ne? Natürlich dadurch ausgelöst, Gretzky nach LA gegangen, immer mehr Teams, landesweiter TV-Vertrag, die ganze Liga bekam immer mehr Geld rein, dann kamen natürlich auch so andere Vermarktungsoptionen, irgendwann kam das Internet, also klar, da ist das Geld natürlich extrem gestiegen und ich habe die Tage nochmal mit Sven aus Mannheim ein bisschen hin und her geschrieben, auch über diesen Vertrag hier und dann haben wir uns nochmal so erinnert an so die alten Vertragssprünge, was es da so gab und dann war ja diese Geschichte, dass irgendein Meisterkader der Oilers, ich glaube 84 war es, hatte irgendwie einen Gesamtwert von, also Gehälter jetzt unter 5 Millionen Dollar. Und irgendwie 5-6 Jahre später hat allein Mario Lemieux mehr verdient. Und ich glaube, so krass wird natürlich jetzt nicht, aber wir erleben gerade sowas Ähnliches, dass jetzt richtig, richtig, richtig die Gehälter steigen. Klar, Corona ist vorbei, jetzt kommt auch wieder mehr Geld rein. Aber wenn wir mal gucken, dass schon nächste Saison, also die kommende jetzt, der Salary Cap erstmals auf mehr als 100 Millionen Euro steigen wird und 27, 28 ist er schon bei 113 Millionen und da geht es ja immer um 23 Spieler. Das heißt, wir reden mittlerweile über ein Durchschnittsgehalt von rund 5 Millionen Euro. Durchschnitt. Na klar, sind da auch diverse Entry-Level-Contracts bei und natürlich ein paar Spieler, die weniger verdienen. Aber das bedingt ja auch, dass es automatisch sehr, sehr viele Spieler gibt, die sehr, sehr viel mehr verdienen werden. Und wenn wir nur mal gucken, ich habe es gerade noch mal extra nachgeschaut, vor 2 Jahren, also nicht vor 10 Jahren, vor 2 Jahren, was glaubst du, wie viele Spieler es in der NHL gab, die eine 2-stellige Millionensumme im Jahr kassiert haben?
Vor 2 Jahren? Ja, Handvoll. Fünf.
Ein bisschen mehr waren es schon, 15 waren es. 15 Spieler haben 10 und mehr Millionen verdient. Diese Saison sind schon 27, also fast verdoppelt. Innerhalb von 2 Jahren hat sich die Anzahl der 10 Millionen Spieler verdoppelt. Und wenn jetzt der Salary Cap noch weiter und noch weiter steigt, werden wir wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Jahren wahrscheinlich 100 Spieler sehen, die 10 und mehr Millionen verdienen. Also wir erleben gerade eine Zeit, in der die Verträge maximal steigen im Verhältnis zu den Vorjahren. Und deswegen wird wahrscheinlich auch ein 18-Millionen-Vertrag für Leon Carlson, der uns jetzt übertrieben krass vorkommt, uns vielleicht in 5-6 Jahren gar nicht mehr so krass vorkommen.
Aktuell aber Carlson auf der 1, dann Kaprizov mit 17 Millionen auf der 2, Dreiseitel kommt dann auf den 3. Platz, Dancek, Eichel 13,5, Matthews 13,25, McKinnon 12,6, also auch im Vergleich Carlson, McKinnon. Ja, also ist aber den Vergleich darfst du auch nicht ziehen. Ja, oder dann halt McDavid nur auf dem 7. Platz, ja, mit seinen 12,5.
Ja, der und das hat sich auch liegen lassen.
Genau, aber es ist auch nicht so, dass der vor 10 Jahren unterschrieben hat, sondern der hat es ja absichtlich liegen, was heißt absichtlich liegen lassen, aber der hat mit einem Ziel, genau, mit dem Ziel liegen lassen. Und genau, Rantanen, Connor, Marner, 12 Millionen, das sind halt jetzt alle, die 12 Millionen Marke schon geknackt haben. Byram ist auch über 12, aber der fängt erst 2027, fängt der Vertrag erst an.
Ja, und ich finde, man kann natürlich auch mal darauf gucken, was bedeutet das denn eigentlich fürs internationale Eishockey. Klar, dass die NHL die mit Abstand größte, teuerste, beste Blablabla-Liga ist, das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Aber wenn jetzt selbst Leute wie Leon Carlson mehr verdienen als wahrscheinlich außerhalb der KHL und vielleicht einzelne Schweizer Clubs jeder Verein der Welt nicht mal für seinen kompletten Kader ausgibt. Ist vielleicht auch nicht so eine tolle Entwicklung. Ne?
Andererseits vielleicht auch mehr Ziel, in diese Liga zu kommen, wenn du weißt, dass das für einen Gehaltssprung ist.
Ja, aber das Ziel war immer schon da, in die NHL zu kommen. Und ja, selbst wenn jetzt Houston als 33. Team dazukommt, ist ja nicht so, als würde es auf einmal 500 neue Arbeitsplätze geben. Ne? Also der Unterschied zwischen NHL und anderen Ligen wird immer und immer größer. Und ich kann die anderen Ligen nur ermutigen, also wenn ihr jetzt zuhört, macht man ein ordentliches Transferabkommen. Also ich finde, es ist langsam mal an der Zeit, dass irgendwelche NHL-Teams, wenn die sich jungen Spieler aus Europa nehmen, wie jetzt eben so Stan May, der ja aus Schweden darüber geht, ich finde, da müssen nicht Fußballsummen gezahlt werden, wie 50 Millionen Ablöse. Aber 2-3 Millionen dürfen schon mal sein, oder? Also ich finde, dass auch die anderen Nationen, die ja ganz viel Ausbildungsarbeit leisten, mal ein bisschen mehr von der NHL kompensiert werden dürften für ihre Ausbildungsarbeit.
Ja, oder du bist einer wie Moritz Seider und lässt es dir dann in den Vertrag reinschreiben, hat er ja mal gesagt, dass das jetzt nichts war, was irgendwie im CBA steht oder so, sondern dass er es selber gemacht hat in seinem Vertrag, dass eben halt seine Nachwuchsclubs, und da rede ich jetzt nicht über die junge Adler in erster Linie, sondern halt auch über Erfurt, dass die halt auch entsprechend dann kompensiert werden. Wie hoch weiß ich jetzt tatsächlich nicht gerade, aber dass einfach die Clubs, wo die Spieler halt jahrelang auch ausgebildet worden sind, zumindest etwas bekommen. Ne?
Ja, und ehrlich, er wird sie überhaupt nicht stören. Also klar, wer reich ist, der will in der Regel gar nichts abgeben. Aber sei doch mal ehrlich, wäre das jetzt ein großes Problem für San Jose, wenn die sagen würden, wir zahlen jetzt an den schwedischen Verband oder wie auch immer oder an den konkreten Club von Zenbe, ist ja auch egal, da irgendwie 3-4 Millionen, würde die doch nicht stören, oder? Und ich finde, es ist an der Zeit dafür, weil die machen mit diesen Spielern ja ohne Ende Geld. Und ich finde, da kann man mal ein bisschen mehr kompensieren. Und ich finde, da könnten die europäischen Ligen, Clubs, Verbände, wie auch immer, mal ein bisschen selbstbewusster auftreten.
Es sind noch ein paar andere Spieler gewechselt. Wir greifen uns mal 2-3 raus, würde ich sagen, und fangen mit dem Team von Leon Draisaitl an, mit den Edmonton Oilers. Denn die haben einen neuen Torwart mit Freddy Andersen, den sie verpflichtet haben. Und natürlich ein Spiel auch gegangen. Daniel Nurse, da gab es dann so ein bisschen auch die Diskussion, ist das eine Flucht von Mike Babcock, dem neuen Trainer? Mal schauen, was das wird mit Babcock und mal auch schauen, was das wird mit Andersen, denn er wird im Oktober 37 und hat zwar sehr lange sehr gute Playoffs gespielt und ist auch Stanley Cup Champion geworden, allerdings am Schluss nicht mehr als Starting Goalie, sondern im Finale ist er da dann eben gebancht worden, beziehungsweise war raus, nachdem er dann halt nicht mehr die Zahlen abgerufen hat wie zuvor. Also 12 seiner ersten 13 Spiele gewonnen in den Playoffs. Dann in Spiel 3 gegen Vegas im Finale nach 40 Minuten raus, hat er 4 Gegentore bei 16 Schüssen bekommen und hat auch in den ersten beiden Spielen schon 8 Gegentore kassiert insgesamt. Trotzdem, ein guter Torwart. Ist es das Torwart-Upgrade, das die Oilers brauchen, oder ist es zu wenig und ist er vor allem auch zu alt?
Ja, gute Frage. Ich habe genau 2 Worte und Satzzeichen stehen und das eine Wort hast reicht, das andere das und dann steht da ein Fragezeichen. Keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Freddy Andersen und der Abgang von Nurse jetzt der große Durchbruch sind für die Oilers. Aber natürlich ist es erstmal vom Namen her mal wieder ein Torwart, der schon was mitbringt. Aber du hast völlig recht, 37, wer weiß, wie fit der ist. Ne? Spielt ja die ganze Saison durch, spielt ja die ganze Saison auf ordentlichem Niveau. Er hatte ja auch nicht die letzten Jahre immer nur richtig gute Jahre. Keine Ahnung, ob es reicht. Wir können auch auf einen anderen Torwart gucken. Dann gucken wir mal auf die Maple Leafs. Die holen nämlich Herrn Bobrovsky, immerhin 2-mal in Folge Stanley Cup-Sieger mit den Florida Panthers. Hat auch schon diverse da gewonnen. Aber kann er es noch? Er hat wirklich extrem schwach gespielt letzte Saison. Die Frage ist auch von ihm, was will er da? Fehlt den Leafs nicht eigentlich mehr als nur ein Torwart? Ja, sie haben ziemlich viel in ihre Bottom Six investiert, was auch sein musste. Aber sie haben Mahner immer noch nicht kompensiert. Kann McKenna das schon mit 18 die Lücke schließen? Sind die Leafs jetzt, die ja dieses Jahr extrem weit davon weg waren, irgendwie Playoffs zu spielen oder erst recht irgendwie um die Meisterschaft mitzureden, ist Bobrovsky jetzt der das alles ändern wird? Ich weiß es nicht.
Die Leafs haben sich jetzt innerhalb von ein paar Jahren vom Team mit den Stürmern, mit den dicken Verträgen zu einem Team entwickelt, das die Playoffs nicht mehr erreicht und auch nicht im Stanley Cup spielt und dann aber trotzdem halt einen Austin Matthews hat und jetzt wieder mit Gavin McKenna so einen nächsten Rebuild einleitet und dann aber einen Torwart holt, der Anfang September 38 wird, der natürlich Erfahrung hat.
Für 3 Jahre?
Genau, ja, der natürlich Erfahrung hat, aber zuletzt nicht mehr die Zahlen. Du hast es angesprochen, 87,7% die Fangquote letzte Saison. Logisch ist das auch einer, der, von dem wir wissen, dass er in den Playoffs auch heiß laufen kann und dann auch mal über einen längeren Zeitraum gut halten kann. Ist der jetzt ein Mentor für Stollard? Soll das die Nummer 1 sein? was machen die Maple Leafs sonst? Sie haben Radish ja auch geholt, 22 ja. Tore geschossen in der vergangenen Saison, also ein Offensivverteidiger. War das die größte Baustelle oder nicht vielleicht dann doch eher nochmal einen verlässlicheren Defensivverteidiger?
Den sie oder war das nicht eher der vorgezogene Ersatz für Henry Riley, den sie noch abgeben?
Genau, und einen Defensivverteidiger suchen die eigentlich schon so gefühlt seit 10 Jahren. Einen, der absolut stabil ist. Also ja, mal sehen. Nylander ist weiterhin da, Matthews ist natürlich weiterhin da. Nice hat eine gute Saison gespielt und ist weiterhin da. McKenna, bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber auch der muss es erstmal zeigen, vor allem in Toronto, voll unterm Brennglas. Möglicherweise ist dann Bobrovsky auch so der richtige Charakter, den das alles vielleicht gar nicht so interessiert und dann ja einfach so sein Ding so ein bisschen macht und das alles an sich abperlen lassen kann. Möglicherweise. Ja, also, ich weiß es nicht und das ist genauso wie bei Andersen. Ich kann es nicht sagen, ob das funktioniert und ich weiß nicht, wer es überhaupt sagen kann. Ne? Torhüterspiel. Funktioniert das in der Mannschaft?
Also ich finde es gut, dass beide Clubs auf Torhüterposition was gemacht haben und beide auch mit erfahrenen Leuten, die einen großen Namen haben und weit gekommen sind und Stanley Cups gewonnen haben in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, reicht das? Keine Ahnung, wird die Zukunft zeigen.
Ich frage mich ja immer, ob irgendwann mal jemand Pekkarinne versucht zu holen. Ja, das ist für mich der Name, ja, der wirklich mal so ein Torwart-Upgrade wäre und jetzt halt auch beim Team spielt, das jetzt ja, ihn vielleicht auch nicht unbedingt ewig halten will, sondern auch vielleicht dann auch kompensiert werden will für ihn. Nashville Predators, also jetzt auch kein Contender aktuell. Andererseits weiß ich dann auch nicht, ob dann Pekkarinne im System der Oilers oder im System der Maple Leafs wiederum funktionieren würde. Also schwierig. Tricky, diese Torposition. Sehr, sehr tricky.
Ja, aber noch für einen größeren Namen. Herr Ovechkin hat nochmal verlängert. Jetzt auch nicht ganz überraschend, wobei Darren Dreger das ein bisschen anders gesehen hat. Ne? Der Insider da von TSN hat ja tagelang erzählt, das war's, Ovechkin hört auf und dann kommt der neue Vertrag. Der sieht erstmal wenig aus. Ich dachte, wie, 4,5 Millionen? So wenig? Das ist aber sehr freundlich dem Team gegenüber, aber ist ja so ein Bonus drin. Wenn er, glaube ich, nur 10 Spiele macht, kriegt er nochmal 5. Also sind das jetzt auch wieder fast zweistellige Millionen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da haben sie so Alex Tuck geholt für sehr viel Geld, 8x10 ungefähr, für einen Mann, der auch schon über 30 ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Bei Ovechkin geht es natürlich vor allem darum, er will auch den insgesamten Rekord von Gretzky brechen. Der hat ja jetzt schon über 1000, wenn man noch die Playoffs dazu rechnet. Und Gretzky hat, glaube ich, noch, was sind's, 10, 15 mehr oder sowas. Also die wird er wohl erreichen. Dann ist er wirklich auf allen Ebenen der beste NHL-Torjäger in der Geschichte. Sei ihm auch gegönnt. Trotzdem weiß ich nicht, ob man so einem Mann dann nochmal fast 10 Millionen geben muss.
Vor allem haben wir ja schon auch mal, bevor er den Gretzky-Rekord hatte, drüber gesprochen und gesagt, okay, da geht es jetzt einfach darum, ja, also die auch den für die Capitals den Status zu haben, mit diesem Mann den Stanley Cup gewonnen zu haben, aber jetzt dann auch halt den besten Torjäger in der Geschichte der Liga in den Reihen zu haben. Aber dann jetzt nochmal zu sagen, okay, wir zahlen nochmal Geld und verlängern die Karriere noch einmal und schieben den Rebuild ja noch weiter nach hinten dafür, dass er halt den nächsten Rekord dann irgendwie trifft oder überbietet. Und ich sage, für mich ist er halt jetzt einfach der beste Torschütze der NHL-Geschichte und die absoluten Tore, mein Gott, muss das nicht unbedingt sein. Da nochmal eine Saison dranhängen und das hemmt ja dann auch die Capitals in der Weiterentwicklung und im Rebuild und ja auf dem Weg in die nächsten Jahre.
Ja, ein Rebuild wird es halt nie mehr geben, ne? Bei denen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich warte ja seit 5 Jahren drauf, ehrlich gesagt, und da kommt nichts. Ja, haben sonst noch irgendwas Großes aus der NHL? Irgendein Vertrag? Also Byron, ich ehrlich gesagt auch schon überrascht. 12,5 oder was der kriegt? Boah, ist echt nicht wenig, ne?
Ist nicht wenig, aber es ist auch mehr da. Also die,
ja, ja, klar. Ja. Klar. Schon klar. So, was haben wir noch denn? IHF-Spiel des Jahres, ne? KK Harvey, bei den Frauen hatten wir ja schon erzählt, natürlich völlig zu Recht, ne? Olympia-MVP und auch sonst alles gerissen. Und jetzt ist es Macklin Celebrini bei den Männern. Er war ja auch mein Spieler des Jahres, als wir das letztens mal hier so intern für uns gemacht haben. Also, ich kann damit sehr gut leben. Auch wenn er natürlich keinen Titel gewonnen hat.
Ja, also, denke, gibt's bei beiden keine andere Wahl, oder? Wenn es darum geht, bei IHF-Turnieren.
Ja, Helle Back hätte man auch nehmen können, ne? Wenn man allein mal das Olympia-Final nimmt oder so. Ne? Ja, oder
ja, aber ne? also
Celebrini gerade, weil es ja bei IHF-Spieler ist. Ne?
Ja, aber Celebrini hat ja beide Turniere gespielt und hat bei beiden auch überzeugt. Ja, und
absolut.
Wenn wir nochmal ein Jahr zurückgehen, auch bei der Weltmeisterschaft schon stark letztes Jahr.
Ja, plus überragende NHL-Saison mit den ganzen Teenager-Rekorden.
Ne? Ja, aber also, geht aber trotzdem mal IHF. Ja, insofern.
Ja. Und so, wo wir IHF sind, da gibt's ja auch Neuigkeiten, also nicht direkt von der IHF, sondern die Neuigkeiten kommen vom IOC, vom hochgeschätzten Internationalen Olympischen Komitee, was ich ungefähr so gut leiden kann wie die FIFA. Also, die Sanktionen gegen Russland sind komplett aufgehoben. Überrascht uns natürlich genau gar nicht. Hatten wir schon mit gerechnet. Die Anzeichen gab es in den letzten Jahren immer schon wieder und in den letzten Monaten hat sich das mehr verdichtet. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Was bedeutet das für das Eishockey? Denn in anderen Sportarten werden jetzt auch russische Mannschaften wieder mitspielen. Und ja, die ganzen russischen Sportler werden wieder zurückkehren. Eishockey, wissen wir, natürlich für Russland was ganz Besonderes, aber halt auch die Situation, dass da sehr viele Länder sehr viel zu sagen haben, die gar nicht gut auf Russland können. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert da? Macht das die Neubewertung, die IHF sich ja selber auferlegt hat, nicht noch schwieriger? Werden die Russen vielleicht sogar doch schon 2027 zurückkehren, obwohl da ja die Gruppen für die WM in Deutschland schon stattfinden und die Russen nicht dabei sind? Für den DEB natürlich der absolute Horror. Die Eishockey News hat nachgefragt und ich kann mal aus der Antwort zitieren des Deutschen Eishockeybundes. Also ich ziehe nicht die ganze Antwort, aber diesen einen Satz jetzt hier. Gleichzeitig stellt eine Wiederzulassung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko sowie weitere umfassende organisatorische Herausforderungen für die Umsetzung internationaler Turniere mit Beteiligung der beiden Teams, also ging es auch um Belarus, da die aus Sicht des DEB nicht auf einzelne Ausrichterverbände abgewälzt werden können. Also da geht man schon mal so ein bisschen in die Offensive nach dem Motto, wir wollen die Russen und die Belarusen nicht dabei haben und wenn die IHF denkt, sie müsste sie jetzt doch zurückholen, dann bitte Unterstützung, also vor allen Dingen finanzielle, was Sicherheitsvorkehrungen angeht und sowas.
Also, es spielen ja da so viele Faktoren mit rein und es wird auf so vielen Ebenen halt auch schwierig. In München waren jetzt die Nachwuchsschwimmen, ich weiß nicht, ob es Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften waren, und da waren russische Sportlerinnen und Sportler wieder mit dabei. Und dann ist immer die Frage, da geht es natürlich erstmal um die Sportverbände, dann geht es um die Stadt, dann geht es natürlich auch um den Bund oder Land Bayern jetzt in dem Fall. Wer da alles ja mitreden muss oder sich raushalten will. Es geht ja nicht nur in Anführungsstrichen darum, welche Sportlerinnen und Sportler kommen und wie entscheidet sich ein Verband, sondern da steckt ja so viel mehr noch dahinter. Und mich überrascht natürlich jetzt auch überhaupt nicht, aber es ist trotzdem halt einfach kein gutes Zeichen. Ja, völlig klar, wenn du immer noch Videos siehst von Bombenangriffen auf die Ukraine und auf Kinder, die dann flüchten müssen und sagst dann, ja, aber dieses Land, das diesen Krieg führt, darf wieder zurück und darf wieder da in der Sportgemeinschaft wieder mit dabei sein. Wie reagieren ukrainische Sportlerinnen und Sportler, wenn sie gegen Russinnen und Russen antreten müssen? Was ist mit Russinnen und Russen, die diesen Krieg einfach nicht unterstützen und das Regime auch nicht unterstützen und anderer Meinung sind, wie laut dürfen sie sich dagegen äußern oder wie laut trauen sie sich dagegen, sich zu äußern? Es ist so vielschichtig, dann kannst du natürlich sagen, ja, aber was ist denn bitte mit der USA? Da ist gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft und die USA führt Krieg gegen den Iran. Also auf so vielen Ebenen mega kompliziert. Ich kann die richtige Antwort natürlich auch nicht geben. Ich habe immer gesagt, eigentlich muss der Krieg aufhören und Russland muss erstmal wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen werden, bevor es wieder in die Sportgemeinschaft aufgenommen werden kann. Aber mir war auch klar, dass es nicht so sein wird, sondern dass es eben so passiert, wie es jetzt passiert ist.
Und das ist ja auch eigentlich der Stand der IHF. Das ist ja das, was Luc Tardif, der ja bald abtretende IHF-Präsident, immer wieder gesagt hat. Der Krieg muss enden. Dann können wir über eine Rückkehr reden. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, das IOC tut jetzt so, als hätte sich irgendwas geändert. Also ja, es wird dann gesagt, okay, die Russen haben sich, da wurde das nicht über sportlich begründet, ne, weil Russland natürlich schon in den besetzten Gebieten dann ein Sportsystem aufgebaut hat und das ist ja dann gegen IOC-Statuten, dass man sagt, ihr könnt nicht in einem Land oder in einer Region, die eigentlich einem anderen Land gehört, wo eine andere Sportorganisation eigentlich den Zugriff hat, könnt ihr nicht eigene Sportwettbewerbe und Sportsachen aufbauen. Und das hätten die Russen jetzt gesagt, okay, dann machen wir da jetzt nichts mehr sportlich in den Gebieten, die offiziell ja noch der Ukraine gehören. Aber das kann doch bitte nicht der einzige Grund sein. Also ich frage mich, was hat sich denn hier bitte verändert? Also na klar, ich weiß, dass da im Hintergrund viel passiert und dass da auch gemauschelt wird. Aber das IOC sagt einfach, ja gut, jetzt sehen wir die Anzeichen dafür gekommen, dass Russland wieder zurückkehren kann. Und der Krieg geht genauso weiter. Und das war ja sogar so pervers, dass quasi am selben Tag, an dem das verkündet wurde, einer der schwersten Angriffe überhaupt auf die Ukraine und auf Kiew geflogen wurde mit Dutzenden Toten und allem. Ne? Also es hat sich nichts am Kriegsgeschehen geändert und trotzdem darf Russland jetzt zurückkehren. Und wie gesagt, reden wir wieder über das Eishockey. Ich glaube, da wird das erstmal nicht passieren, weil natürlich immer noch die Gefahr besteht, dass andere Nationen sagen, nein, dann spielen wir nicht. Und was wäre das bitte, sei es jetzt bei einem Olympischen Turnier, sei es bei der Weltmeisterschaft, sei es bei der UWM, wo auch immer, für eine Situation, die Russen kommen aufs Eis und der Gegner sagt, nein, wir spielen nicht, wir kommen nicht. Also dann hast du da ein absolutes Chaos da. Ne? Und ich glaube, das will die IHF sich nicht geben. Aber die Frage ist natürlich, mit welcher Begründung schließt sie nach wie vor die Russen aus? Reicht dieses Sicherheitsding? Ja, haben wir schon drüber gesprochen, Zuschauerding. Was ist, wenn da 5000 Russen kommen und davon 200 ein Putin-T-Shirt anhaben und irgendwelche Sprüche reißen? Dann rumpelt es da richtig und das will die IHF natürlich verhindern. Aber reicht das gleichzeitig, um die Russen wirklich komplett auszuschließen? Schwierige Situation. Und der neue IHF-Präsident, der im September gewählt wird, der hat mal einen ganz großen Berg Arbeit vor sich. Ne? Also das ist natürlich auch so. Du fängst dann an, bist am Höhepunkt deiner Funktionärskarriere und das ist die erste Sache, die du richtig direkt entscheiden musst. Harte Sache.
Ich zitiere mal die höchsten Werte, die zentralen Kernwerte des Internationalen Olympischen Komitees. Exzellenz, Höchstleistung, Respekt und Freundschaft. Diese Werte bilden das ethische Fundament der Olympischen Bewegung, um sportliche Fairness, Völkerverständigung und den fairen Wettbewerb weltweit zu fördern. Das IOC soll einfach aufhören, damit zu sagen, diese Werte sind wichtig. Es geht um Geld, es geht um Kohle und genauso bei der FIFA ist es einfach lächerlich, dann immer wieder diese Werte hochzuhalten und sagen, es hat sich irgendwas geändert. Ja, es hat sich halt geändert, dass ihr nicht mehr akzeptiert, dass weniger Kohle reinkommt. Also das ist, das ist alles anders doch.
Quatsch. Absolut. Und ich meine, da wird sich schon das Eishockey irgendwie heilig, ne? Also da war es ja in den letzten Jahrzehnten, auch vor dem Krieg schon, ne? Also dass da eine WM in Belarus stattgefunden hat, ne? Das war ja genauso absurd, ne? Und dann immer so, und dann auch immer so zu tun, als hätte der Staat nichts mit dem Sport zu tun. Also man muss ja nur mal auf die Namen gucken und auf die Verbindungen, die da zwischen den Sportverbänden und den höchsten politischen Kreisen existiert. Das ist ja teilweise sogar familiäre Verbindungen wie in Belarus, ne? Mit dem Lukaschenka-Clan da, ne? Also ja, das ist einfach alles lächerlich, was da passiert, ne? Da brauchen wir nicht rumreden.
Es dauert noch ein bisschen, bis in Deutschland wieder Eishockey gespielt wird, um mal wieder zum Sport dann zurückzukehren. Also im September beginnen die Ligen, die Champions Hockey League natürlich schon vorher. Es gibt eine Neuerung und das betrifft die Frauen. Das wollen wir natürlich auch nicht verschweigen hier. Es gibt erstmals Eröffnungsspiele, muss man ja sagen, in der DFL. 12. und 13. September, Memmingen gegen Mannheim. Und eine Woche später ist dann parallel zum Start der DEL eben auch der reguläre Start der DFEL. Zeigt, dass sich ein bisschen was in kleinen Schritten tut. Also wenn das die Männer so machen mit dem Eröffnungsspiel, warum sollen das die Frauen nicht auch so machen? Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, so zumindest dann auch der Gedanke in der DEB-Pressemitteilung, dass man eben versucht, die Woche darauf dann auch irgendwie versucht, Cross-Marketing zu machen zwischen DL und DFL. Und das Ganze natürlich in der Liga, die zumindest wieder mit 6 Mannschaften antritt, die ja in den nächsten Jahren ausgebaut werden sollen, in Richtung ja eher 10 bis 12 Mannschaften. Jetzt sind 6, weil neben Memmingen, Berlin, Ingolstadt, Mannheim und Budapest ja auch Bratislava neu mit dabei ist. Für eine gute Neuerung. Vielleicht wäre Memmingen gegen Ingolstadt oder gegen Berlin die bessere Wahl gewesen, jetzt damit auch 2 auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Aber das nur am Rande.
Ja, also ich finde auch die Idee ganz gut. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen offizielleren Anstrich. Die Frage ist natürlich, interessiert das irgendjemand von Leuten, die sich auch sonst oder die sich sonst nicht für die DFL interessieren? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es gut funktionieren könnte, wenn man zum Beispiel sowas hat, wie, sag ich jetzt mal, die Eisbären spielen gegen die Adler in der DEL, sag ich jetzt mal, sonntags um 17 Uhr und dann machst du sonntags um 13.30 Uhr in der gleichen Halle dann irgendwie Eisbären Juniors gegen Mattox Mannheim oder sowas oder das gleiche mit Ingolstadt oder wenn München irgendwann mal ein Team hat oder Köln, Düsseldorf, wer auch immer, kommt wieder hoch, dass man das irgendwie so verbindet. Aber jetzt einfach nur zu sagen, wir haben ein offizielles Eröffnungsspiel, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so riesig viele Leute erreicht, aber es ist wieder ein kleiner nächster Schritt auf dem Weg hin, dass das alles ein bisschen professioneller und offizieller rüberkommt. Deshalb bin ich jetzt auf gar keinen Fall dagegen. Ist natürlich nur nicht, dass du sagst, hey, Eröffnungsspiel, auf einmal ist alles gut.
War das jetzt ein Rundflug oder war das eher eine lange Fahrt mit der Eismaschine, mit der Zamboni über die verschiedensten Eishallen in Deutschland und der Welt oder was war das auf jeden Fall? Mal wieder ein Podcast war es.
Ja, ich würde sagen, es war eine schöne Zamboni-Fahrt, aber ich glaube, es war so eine, wo wir nicht alles natürlich berührt haben. Also so ein paar Kratzer sind noch auf dem Eis, aber die kriegen wir vielleicht in den nächsten Wochen dann noch weg.
Als Kind habe ich das ja immer, da habe ich ja immer geschaut und mich hat es immer gefreut, wenn dann so ein kleiner Streifen, so ein Zentimeterchen.
Das, ich hasse das.
Jetzt muss er nochmal fahren. Ciao, jetzt muss er nochmal fahren.
Ich war ja beim allerersten Training, als Brandon Shanahan damals in Düsseldorf war. Da stand so in der Zeitung so, ja, hier der große NHL-Star kommt heute zuerst mal zum Training, habe ich mit den Eltern bekniet, die haben mich dann zur Bremenstraße gefahren und dann saß ich auf der Tribüne, habe das erste Training von Brenton Shanahan mir angeguckt und dann ist die Eismaschine gefahren und die hat wirklich so einen kleinen Streifen übrig gelassen und Hans Zach ist eskaliert, hat wirklich den Schläger auf den Boden gehauen, hat den Eismeister nochmal zurückzitiert aufs Eis, um wirklich diesen 2x4 cm Streifen nochmal zu machen. Und da habe ich mir nur so gedacht, mein Gott, der Mann ist aber aufbrausend. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, doch recht, weil erstens sieht scheiße aus und außerdem ist es, glaube ich, auch nicht so gut, wenn da noch so eine kleine Stelle auf dem Eis ist, die nicht frisch ist, während der Rest des Eises frisch ist. Also da bin ich wirklich mal auf Hans Zachs Seite.
Also erstmal einen Eismeister rund gemacht und dann Brenton Shanahan erklärt, wie er einen Schläger halten soll, oder?
Ja, wobei das angeblich hat er das ja nie getan, aber naja, lassen wir es mal so stehen.
War schön, mal wieder über Eishockey zu sprechen, ein bisschen aus.
Absolut, bei 30 Grad, super.
Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und bis zum nächsten Mal. Was sagst du eigentlich zu meiner Idee?
So ein, super, all deine Ideen sind super.
Jetzt in der Sommerpause so ein wöchentliches Format Love Hockey, Hate Hockey zu machen.
Ja, können wir gerne machen. Ist eigentlich nicht jeder Podcast von uns Love Hockey, Hate Hockey?
Ja, aber einfach so ein bisschen kürzer, mal eine Viertelstunde, 20 Minuten.
Ja, können wir machen.
Ein bisschen, ne? Jeder bringt ein schönes Thema mit.
Ja.
Jeder bringt.
Ich hätte ja eigentlich überlegt, ob wir mal die Fußball-WM zum Anlass nehmen, uns mal die perfekten internationalen Eishockey-Turniere zu überlegen. Dass man wirklich mal sagen, so wie es jetzt ist mit der jährlichen WM, mit zwei Achtergruppen und irgendwie so ein durchgehetztes Olympiaturnier und ohne Kontinental, so irgendwie, ach, funktioniert. Also ja, es kommt Geld rein, aber irgendwie ist das nicht so das, was ich richtig geil finde. Und jetzt, wenn man sich diese Fußball-WM anguckt, kann man natürlich sehr viel kritisieren, was wir ja auch tun. Also natürlich jetzt nicht hier, weil wir kein Fußball-Podcast sind, aber natürlich so in anderen Bereichen oder im privaten Kreis, ne, rege ich mich über sehr, sehr viel auf, was da stattfindet bei der Fußball-WM. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, es ist das größte Sportereignis der Welt und es ist auch einfach schön, dann Nationen zu sehen mit Spielern, die man sonst eben nicht so sieht. Klar, das ist auch so eine Sache vom Eishockey, aber vielleicht nehmen wir uns das auch mal vor für die nächsten Wochen, dass wir uns mal das perfekte internationale Eishockey-Turnier überlegen.
Würdest du dieses Turnier dann lieben?
Ja, lieben ist ein großes Wort.
Ja, wenn es perfekt ist,
wenn es perfekt ist, würde ich es lieben.
Ja, dann.
Ich glaube nur, dass die Voraussetzungen dafür sorgen, dass es gar kein perfektes Turnier geben kann.
Ja, aber dann sag trotzdem, dieses Turnier würde ich lieben, dann könnte man das unter Love Hockey eigentlich wunderbar einsortieren in unser Format.
Okay, dann machen wir das so. Alles klar.
Also, dürft ihr euch drauf freuen. Danke, mein Schwickerer.
Danke, Christoph Fetzer.